Ja, wir haben gerade gesungen, Jesus, dein Name, der leuchtet in die Dunkelheit. Jesus, dein Name, der bringt alles wieder in Ordnung. Und wenn wir Weihnachten feiern, bei uns zu Hause ist das voll schön, wenn man alles dunkel macht und dann nur zum Beispiel die Lichterkette anmacht und so, das sieht wunderschön aus. Wir reden gerne über das Licht. Das Licht ist wunderschön, aber das Licht, das in der Finsternis scheint, Sigi hat uns vorhin das vorgelesen, das Licht, das dem Volk in der Finsternis leuchtet und das Volk, das im Tal des Todesschattens wohnt, sieht ein helles Licht. Und ich weiß nicht, ob wir verstehen, was diese Worte wirklich bedeuten. Also was bedeutet es wirklich, wenn ein Licht in der Finsternis leuchtet? Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein helles Licht. Wisst ihr, das ist kein romantisches Märchen. Das ist nicht die Kerzen, die wir uns am Abend anzünden, damit es uns gemütlich ist. Es ist keine schöne Gute-Nacht-Geschichte. So herrlich und schön und atemberaubend, wie das Licht von Jesus ist, genauso furchterregend und erdrückend ist die Finsternis, von der hier die Rede ist. Sigi hat es vorhin vorgelesen, das Volk, das im Tal des Todesschattens wohnt. Wie soll Gott es uns noch deutlicher machen, dass er nicht eine romantische Finsternis meint, wo man dann ein schönes Kerzchen anzündet, sondern Gott meint eine andere Finsternis und er meint eine andere Art von Licht. Ich habe letztens ein Buch gelesen, Herren der Erde. Das gibt es übrigens am Büchertisch, das könnt ihr euch kaufen. Ich habe es geschenkt gekriegt übrigens, aber ihr müsst es euch halt kaufen. Oder ihr braucht Freunde, die es euch schenken. Und es hat mich unglaublich bewegt, weil der Autor dieses Buches, es ist eine Biografie, also es ist eine wahre Geschichte, das ist wirklich passiert. Es ist eine Biografie über den Missionar Stan Dale bei den Yali. Und dieser Autor, der gibt uns am Anfang des Buches einen Einblick in die Finsternis. Warum muss da überhaupt ein Missionar kommen? Wozu brauchen die den überhaupt? Viele Menschen heute, wenn ihr die fragt, werden sie euch sagen, die Missionare, die machen bloß die Kultur kaputt. Und der zeigt uns in dem Buch am Anfang ziemlich lange und ziemlich düster auf, wieso der Missionar kommen musste. Er erzählt uns von der Finsternis, in der die Yali gelebt haben. Und ein Ereignis, was er dort erzählt, ich habe nur eins rausgenommen, das ist so bezeichnend für diese Finsternis, in der dieser Stamm gelebt hat. Die Dunkelheit des Aberglaubens. Da ist ein kleines Mädchen, Nindik heißt sie. Und sie ist ziemlich klein, sie kann zwar schon reden und so, aber sie ist noch in keinster Weise erwachsen oder zurechnungsfähig, würden wir sagen. Und sie läuft unwissend über so einen heiligen Platz der Geister, die von dem Stamm verehrt werden. Und der Stamm bekommt es mit. Und die einzige Lösung, die der Stamm dafür kennt, ist ihr Tod. Die muss sterben. Der Vater, er ist Saar, er bringt es nicht übers Herz, seine geliebte Tochter in den Fluss zu werfen, in den Heluk. Und so bittet er seine Brüder, dass sie das für ihn machen. Und seine Brüder machen des schweren Herzens, übernehmen sie die Aufgabe von ihm. Und sie machen das dann. Und ich lese das hier vor. Ich lese ein bisschen mehr vor, als hier vorne steht. Aber sie stellten Nindik vorsichtig an den Punkt der Felskante, die über das Flussbett vorsprang. Sie schlangen einen Arm um Dekos Bein, um sich über dem ohrenbetäubenden Strom festzuhalten. Wenn ihr nicht bei mir wärt, bekannte sie, dann hätte ich große Angst. Sie blickte mit bewegten Augen zu ihren gepeinigten Onkeln hinauf. Deko und Selan sahen sich an und Entsetzen durchflutete ihr Herz, als sie merkten, dass die Zeit gekommen war, es zu tun. Selan konnte sich kaum mehr beherrschen. Ihn erfüllte das wilde, unvernünftige Verlangen, seine Nichte zu packen und mit ihr in irgendeinen fernen Erdenwinkel zu flüchten, wo niemand von ihrem Verbrechen wusste. Aber natürlich würden die Kannibalen sie beide verzehren. Und selbst wenn sie den Kannibalen entkäme, die Kembu-Geister selbst würden sie finden und vernichten. Es gab keinen Ausweg. Selan sah auf den Hang, den sie herabgestiegen waren. Jeder Busch, jeder Stein schien voller Augen, die streng beobachteten, ob er versage. Und er blickte wieder verzweifelt auf Deko, der ruhig sagte, nimm deinen Willen zusammen, mein Bruder. Ich erspare euch die Schilderung von dem dunklen Ereignis, was dann folgte. Die kleine Nindig stirbt an der Dunkelheit ihres Volkes. Die Familie von Nindig sah ihr Vater und seine Brüder, ihre Onkels, sie leben weiter in der Dunkelheit. Und sie leben weiter, diese, wie die Dunkelheit ihre Familien auffrisst und wie sie die Kinder frisst, wie alles kaputt geht, was sie kennen, alles wird zerstört. Und sie können sich nicht vorstellen, dass es jemals besser wird. Sie haben keine Vorstellung davon, welchen Ausweg es geben könnte. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und das schreibt der Autor dann später, als dann ein Bruder von ihnen stirbt oder getötet wird. Die Männer fühlten, was sie niemals in Worten hätten ausdrücken können, um Kembus Macht zu brechen. Wenn es je so weit kommen sollte, der Gedanke war schon verboten, brauchte es jemand, der stärkere Hilfsmittel besaß als Bukni, Saar oder Deko. Zwischen den drei Gebirgskämmen der Welt, in der die Völker des Heluk lebten, konnten solche Männer nicht gefunden werden. Es gab keinen in ihrer Welt, der das ändern könnte, der die Dunkelheit irgendwie anders machen könnte. Es gab keinen Ausweg aus dieser Dunkelheit. Sie kennen nur die Finsternis. Und die Finsternis raubt ihnen das Leben. Die Finsternis saugt sie aus. Und sie können nichts dagegen tun. Sie können sich nicht mal vorstellen, dass es etwas anderes gibt als diese Finsternis. Sie sehnen sich nach etwas, aber sie finden nicht einmal die Worte, um zu beschreiben, nach was sie sich sehnen. Sie wünschen sich irgendwie eine andere Welt, aber es gibt keine andere Welt, nicht mal in ihrer Vorstellung. Es gibt in ihrer Welt keine Macht, welche die Macht der Finsternis brechen könnte. Sie kennen kein Licht. Das Einzige, was sie tun können, ist das, was viele Menschen tun. Man arrangiert sich mit der Finsternis. Man versucht so gut wie möglich in dieser Finsternis zu leben. Man sucht sich so Augenblicke der Freude in dieser Dunkelheit. Irgendwie versucht man, was Gutes rauszubekommen. So ist ihr Herz voller Sehnsucht und diese Sehnsucht kann durch nichts in ihrer Welt gestillt werden. Wisst ihr, man muss nicht in dieser Welt bei den Yali aufwachsen, um Finsternis kennenzulernen. Ich habe das Beispiel jetzt nur genommen, einfach um uns mal deutlich zu machen, was das bedeutet, wenn ein Volk in Finsternis wohnt. Aber Finsternis ist nicht etwas, was die Yali für sich gepachtet haben. Finsternis ist etwas, was jeder von uns kennt. Jeder Mensch, der erwachsen ist, kennt Finsternis, kennt die Dunkelheit. Alle Völker auf allen Kontinenten kennen die Finsternis. Familien, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Beziehungen, in denen es keine Liebe mehr zu finden gibt. Freundschaften, die vielleicht vor Jahren zerbrochen sind und wo man im besten Fall nur noch so eisernes Schweigen erlebt. Man sich einfach aus dem Weg geht. Das ist Dunkelheit. Wisst ihr, überall, wo Jesus nicht herrscht, da ist Dunkelheit. In unserem eigenen Leben kennen wir die Dunkelheit, wenn wir ehrlich sind zu uns selber. Klar, wenn wir Ausreden finden und die Schuld immer auf andere schieben, dann finden wir schon irgendwie Möglichkeiten, wie wir selber fein raus sind. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sind wir es doch auch, die Beziehungen kaputt machen, die unfreundlich sind, die egoistisch sind und die diese Dunkelheit anderen Menschen aufbürden, unsere eigene Dunkelheit. Kennst du die Dunkelheit? Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn es keine Zukunft gibt? Wenn du deine Situation anschaust und du denkst drüber nach und du drehst sie in deinem Kopf und wendest sie die ganze Zeit und egal wie lange deine Gedanken um das Problem kreisen, egal welchen Ausweg du dir zurechtlegst, es gibt irgendwie keinen Weg ans Licht. Die Dunkelheit scheint unbesiegbar. Nichts kann die Dunkelheit besiegen. Und wir versuchen dann, die Dunkelheit zu unterdrücken mit Unterhaltung, mit Wohlstand, mit manchmal sogar mit Religiosität. Wir gehen dann in die Kirche, damit wir uns nicht mehr so dunkel fühlen oder versuchen, sie zu ignorieren. Auf der Jagd nach Freude oder Liebe oder Freundschaft oder auf der Flucht einfach. Immer wenn irgendwas dunkel wird, dann hauen wir sofort ab. Dann wollen wir damit nichts mehr zu tun haben. So wie diese Männer hier, die sich nicht vorstellen können, dass es, die wünschen sich zwar, dass es was anderes gibt, aber sie wissen nicht, wie sie es finden sollen. Aber es gibt einige wenige, die sich nicht mit dieser Dunkelheit arrangieren, die sich nicht mit der Finsternis zufrieden geben wollen, die sagen, da muss es etwas geben, was besser ist. Es gibt Leute, die eine Sehnsucht pflegen, ganz bewusst, eine Sehnsucht nach Rettung aus der Finsternis, eine Sehnsucht nach Licht. Die warten darauf, dass es endlich Licht wird. Und wir lesen heute von einem, der genau das gemacht hat. Der kannte die Dunkelheit und er hat sich nach dem Licht gesehnt. Lukas 2, 25. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete sehnsüchtig auf den, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Es sind die Tage, als Jesus geboren wurde. Tatsächlich ist ungefähr 8 Tage vor diesen Versen Jesus geboren worden. In einem kleinen Stall in Bethlehem in der Nähe von Jerusalem wurde er geboren. Und hier steht dieser Mann und er will sich nicht mit der Finsternis zufrieden geben. Er ist ein gerechter und guter Mann. Und deswegen plagt ihn diese Gottlosigkeit und die Finsternis. Die plagt ihn umso mehr. Er sieht es. Er sieht, und ich bin überzeugt davon, er sieht auch die Finsternis in sich selbst. Und er sieht die Finsternis in den Menschen um sich herum. Er sieht die Finsternis in seinem Volk. Und er sehnt sich danach, dass sich was ändert. Er sagt, das kann so nicht weitergehen. Wir dürfen nicht so bleiben. Wir können uns doch nicht damit zufrieden geben, uns damit arrangieren, einfach schauen, dass es weiterläuft. Und Simeon kennt die uralten Worte des Propheten Jesaja. Sigi hat die uns vorhin vorgelesen. Die Worte, wo steht, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein helles Licht. Das Volk, das im Tal des Todesschattens lebt, denen ist ein Licht aufgegangen. Ein Sohn ist uns gegeben, ein Kind ist uns geboren. Sein Name ist Wunderrat. Und diese Worte, die kennt er, weil er zitiert sie dann später. Also er kennt diese Worte. Das ist es, nach was er sich sehnt. Wir wissen nicht, wie seine Finsternis aussah. Es wird uns nicht erzählt, warum er sich so gesehnt hat nach diesem Licht Gottes. Aber wenn wir uns das Volk anschauen, wir wissen, dass das Volk Gottes zu seiner Zeit in Finsternis gelebt hat. Das Volk hatte zwar einen Tempel und der war wunderschön. Der Tempel war so schön, dass die Jünger einmal zu Jesus gesagt haben, Jesus, schau mal, wie schön der Tempel ist. Und sie haben ihn bewundert. Und Jesus sieht aber auch den gleichen Tempel an wie sie und er ist überhaupt nicht so begeistert. Er ist im Gegenteil so traurig, weil er sieht nicht das Gold auf den Dächern, was in der Sonne glänzt, sondern er sieht die Finsternis, die in diesem Tempel herrscht. Der Tempel war in der Hand der religiösen Führer der Zeit und die haben den Tempel benutzt, um Geld zu verdienen. Die Priester, die waren die, die die Opfertiere begutachtet haben. Wenn du zum Beispiel als Pilger gekommen bist, um dein Lamm zu opfern, dann haben die das begutachtet, ob das gut genug ist, geopfert zu werden. Und jetzt, wenn du von weit gekommen bist mit so einem Opfertier und dann hat der Priester gesagt, nee, das ist nicht gut genug. Dann hast du es umsonst hergebracht. Und so haben die Leute das sich einfach gemacht und haben gesagt, gut, bevor die es mir gar nicht erlauben, sind sie ohne gekommen und mussten einfach Geld mitnehmen und konnten sich eins kaufen. Und die Priester und die Obersten, die haben das benutzt, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die haben denen diese Tiere überteuert verkauft. Und dann konnte man dorthin gehen und sich dann überteuert ein Tier kaufen. Oder man konnte Geld wechseln, weil man durfte die Tempelsteuer nur in gutem Geld bezahlen, nicht in dem römischen Geld, wo Götzen drauf waren, sondern nur dieses gute Geld, was im Tempel angenommen wurde. Und das konnte man dann wechseln, aber zu völlig überteuerten Preisen. Und so bereicherten sich die Obersten an den armen Pilgern. Der Tempelvorhof, der glich eher so einem Bazar. Das war kein Ort, wo man Gott begegnen konnte. Das war ein Ort, wo man Geschäfte machen konnte. Und zu all dem kamen die Römer, die harte Hand der Besatzer, die sind den Juden mit Verachtung begegnet. Und auf der anderen Seite waren die Juden, die ihre Besatzer, ihre römischen Herren gehasst haben aus ganzer Seele. Und mit diesem Durcheinander lebt Simeon und er sieht diesen Hass und die Verachtung und er sieht, wie der Tempel als Geschäftsplatz missbraucht wird. Und er sieht das alles und da steht, er war gottesfürchtig, ein gerechter Mann und es muss ihn geschmerzt haben. Er ging nämlich in den Tempel, um Gott zu begegnen. Aber das war die Dunkelheit seines Volkes. Das war das, was er gesehen hat, wenn er sich umgeschaut hat. Wie kaputt und wie böse alles ist. Aber sicher kannte er auch die Dunkelheit im persönlichen Leben. Die ist uns doch manchmal viel, viel näher. Weil was interessiert es mich, ob die in Berlin oder in Stuttgart böse Sachen machen? Das berührt mich nicht so sehr wie die Dunkelheit in meinem eigenen Leben. Die Dunkelheit in meinen Beziehungen. Da, wo es Probleme gibt, wo ich nicht mehr zurechtkomme. Streit und Konflikte, die uns schwer zu schaffen machen. So war Simeon ein normaler Mensch. Alles, was die Menschen zu allen Zeiten immer belastet hat. Er kannte sicher den Verlust von geliebten Menschen. Die Trauer, wenn alles zerstört wird, was man sich aufgebaut hat. Aber Simeon, der hat diese Dunkelheit gesehen und er hat nicht einfach nur versucht, irgendwie da rauszukommen. Irgendwie eine schnelle Lösung für das Ganze zu finden. Sondern Simeon, der wollte sich mit dieser Dunkelheit nicht zufrieden geben. Er hat seine Hoffnung auf etwas anderes gesetzt. Er hat auf ein Licht gewartet. Er hat gewartet, dass endlich ein Licht kommt. Worauf setzen wir Menschen unsere Hoffnung? Wisst ihr, die Yali, von denen ich euch erzählt habe, dieser Stamm der Eingeborenen, die haben ihre Hoffnung auf die Kembu-Geister gesetzt. Sie haben ihre Hoffnung darauf gesetzt, dass sie mit irgendwelchen Schweineopfern und irgendwelchen Sachen und Ritualen diese Kembu-Geister zufrieden setzen können. Sie haben Rituale in strenge Gesetze sich auferlegt. Immer mit dieser Sehnsucht. Wir stellen die Kembu-Geister zufrieden und dann wird es uns gut gehen. Dann wird es uns gut gehen. Aber das funktioniert ja nicht besonders gut. Ich meine, wir haben es gesehen. Was war die Folge von diesem Ganzen? Die haben ihre Kinder verloren an diese Geister. Sie haben ihre Geschwister, ihre Eltern, sie haben alles verloren an diese Geister. Immer mit dem Versuch, irgendwie die Geister zufriedenzustellen. Die Missionare haben, als sie sich später mehr mit diesem Volk und mit der Geschichte beschäftigt haben, haben sie Statistiken aufgeschrieben und dann kam raus, dass die Selbstmordrate in diesem Volk sehr hoch war. Die Selbstmordrate unter Frauen war 10-mal so hoch wie die von Männern in diesem Volk. Das war eine schreckliche Zeit, vor allem für Frauen. Dort. Die Dunkelheit war für viele nicht mehr auszuhalten. Und dann haben sie sich immer in diesen reißenden Fluss gestürzt, wo man auch die kleine Nindig reingeschmissen hat. All ihre Versuche, ihre Dunkelheit mit den Kembu-Geistern irgendwie in Ordnung zu bringen, irgendwie was schön zu machen, das hat alles nicht funktioniert. Das war das, worauf sie ihre Hoffnung gesetzt haben. Und es hat nicht funktioniert. Das brachte ihnen nur noch mehr Finsternis. Wie ist es bei uns? Bei uns ist es doch auch nicht anders, oder? Diese Sehnsucht ist schon da. Wenn es drückt, wenn es schwer wird, dann sehnen wir uns nach etwas. Und dann, was ist dann die Lösung, die als erstes in unseren Kopf kommt? Das ist bei jedem eine andere Lösung. Jeder versucht was anderes, um irgendwie das Licht in sein Finsternis zu bringen. Manche machen das so, dass sie einfach andere beschuldigen. Mein Ehepartner, meine Eltern, meine Freunde, die Gesellschaft. Und man glaubt irgendwie, wenn ich nur keine Dunkelheit mehr habe, dann wird es irgendwie für mich hell, wenn ich es nur schaffe, die Dunkelheit von mir wegzuschieben. Und dann habe ich sie nicht mehr. Manche machen es ganz anders. Die setzen ihre Hoffnung dann auf andere Dinge. Die arbeitenden Menschen, die setzen ihre Hoffnung darauf, dass sie sagen, wenn ich meine Schulden abbezahlt habe, aber das wird viel besser. Wenn wir ganz anders leben können, dann werden wir frei atmen können. Oder die jungen Menschen, die hoffen drauf, ich werde einen Partner finden, einen tollen Partner. Und dann wird es viel schöner werden. Dann wird das Leben schön. Oder wenn man im Streit steckt, wünscht man sich vielleicht, man könnte die Zeit zurückdrehen und bestimmte Taten ungeschehen machen oder bestimmte Worte ungesagt machen, rückgängig machen. Manche haben vielleicht die Hoffnung ganz aufgegeben. Die sitzen in der Finsternis und die Finsternis ist unglaublich erdrückend, aber sie glauben gar nicht mehr, dass es ein Licht gibt, was ihre Finsternis heilen könnte. Und dann gibt man auf, man arrangiert sich so ein bisschen damit. Vielleicht kennst du das, du hast deine Hoffnung auf irgendwas gesetzt, aber es ist so ein bisschen so wie bei diesen Yali. Das, worauf man seine Hoffnung setzt, das enttäuscht uns. Und wir haben dann gedacht, jetzt wird alles anders. Und dann hat sich was geändert und wir glauben, jetzt wird alles anders. Und dann kommt die Zeit der Ernüchterung und irgendwann einfach nur noch Resignation. Da ist eine Sehnsucht, ein schmerzhaftes Gefühl in uns drin, eine Suche, diese Dunkelheit fühlen wir und wir haben das Gefühl, das muss doch anders gehen, aber wir haben keine Hoffnung, dass es irgendwann besser gehen kann. Simeon, seine Sehnsucht, ist ganz anders als das, worin wir unsere Hoffnung setzen. Simeon, er setzte seine Hoffnung nicht auf Geld oder Freundschaft oder Glück oder Liebe oder Gesundheit oder sowas. Das sind alles unwichtige Dinge für Simeon. Simeon will nur eine einzige Sache sehen. Eine Sache, die er hier sehen will. Und wisst ihr, wenn man das so liest, dann könnte man zuerst meinen, er wünscht sich, dass Trost und Rettung kommt. Aber wenn man ganz genau liest, dann merkt man, Simeon wünscht sich nicht Trost und Rettung, sondern er wartet auf was anderes. Er wartet auf jemanden. Das ist nur ein kleines Wort, aber das macht so einen riesen Unterschied. Er wartete sehnsüchtig auf den, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Er verlässt sich auf eine alte Verheißung. Lesen wir mal weiter, was passiert in den Versen 25 bis 32. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Und als die Eltern von Jesus das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, da kam Simeon, vom Geist geführt, gerade in den Tempel. Und er nahm das Kind in seine Arme und er pries Gott. Herr, sagte er, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Simeon hatte eigentlich, wenn wir das lesen, zwei Versprechen. Ein Versprechen war uralt. Es war das, was er hier in den Versen 30 bis 32 zitiert. Es war ein Versprechen, das zu seiner Zeit 700 Jahre alt war. Heute ist dieses Versprechen 2700 Jahre alt. Aber das gilt genauso heute noch. Dieses Licht, von dem hier vor 2700 Jahren geredet wurde, dieses Licht gibt es heute noch. Dieses Licht scheint heute immer noch auf allen Kontinenten dieser Welt, in allen Städten, überall, egal wo wir Menschen sind, wo sich irgendwo ein Mensch befindet, dort scheint dieses Licht. Jesaja 9, die Verse 1 und 2, Sigi hat sie gelesen, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, du machst die Freude groß und sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie ein Sieger, wenn er große Beute macht. Wie will Gott das Licht den Menschen bringen? Wie will Gott machen, dass es uns gut geht? Will er uns Bildung schenken, Wohlstand für alle, ein bedingungsloses Grundeinkommen oder was auch immer sich die Menschen ausdenken? Was ist es, was uns allen Rettung bringt, was unser Leben gut macht? So gut, dass in Jesaja steht, wir freuen uns wie jemand, der große Beute macht, der zufrieden ist und es gibt nichts mehr, was ihn hindert. Der Prophet Jesaja erklärt es im 9. Kapitel weiter. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt worden. Diese Namen gehören ihm. Er ist ein wunderbarer Berater, er ist ein kraftvoller Gott. Er ist Vater in alle Ewigkeiten. Er ist Friedefürst. Und seine Macht reicht weit. Und sein Friede hört niemals auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron und seine Herrschaft hat für immer Bestand. Denn er stützt sie auf Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Dieses Versprechen hat Gott gegeben. Es ist kein Versprechen von Wohlstand, von Friede, obwohl es zuerst so klingt. Es sind nicht all diese Dinge. Es ist das Versprechen, dass ein König kommt, dass jemand kommt. Dass jemand kommt, der die Macht hat, alles wieder in Ordnung zu bringen. Der das kann, für alle Ewigkeiten, überall, wo es nur geht. Überall, wo Menschen leben. Ein Licht für die Dunkelheit der Völker. Ein Licht für die Dunkelheit von Simeon. Ein Licht für die Dunkelheit von Simeons Volk, dem Volk Israel. Ein Licht für die Jali, die in schrecklicher Dunkelheit leben. Aber auch ein Licht, was heute für dich gilt. Ein Licht für deine Dunkelheit. Für die Dunkelheit, die du kennst. Der Zorn, der dich regiert, oder die Angst, die dich plagt, die Ungerechtigkeit, die du ertragen musst, deine Trauer, dein Leid, deine Fragen, deine Zweifel. Ein Kind ist dir geboren, ein Sohn ist dir geschenkt. Er ist dein wunderbarer Rat. Er ist dein Gott voller Kraft. Er ist dein Vater für alle Zeiten. Er ist dein Friedefürst, der deinem Leben Frieden geben kann. Wirklich. Er kann es wirklich, auch wenn du es nicht glaubst, auch wenn du wie die Jali bist und sagst, es gibt in unserer Welt niemanden, der die Dunkelheit brechen kann. Doch, dieser kann es. Seine Macht reicht bis zu uns, bis zu dir. Und sein Friede hört niemals auf. Ein Kind, das Ende aller Dunkelheit. Und das Ende von meiner und deiner Dunkelheit. Und 700 Jahre haben die Menschen gewartet. 700 Jahre haben die Menschen gewartet, weil sie das sehen wollten. Weil sie sich danach gesehnt haben, weil sie die Dunkelheit kannten. Und Simeon hat auch gewartet, bis sich dieses Versprechen erfüllt. Aber Simeon hat noch ein zweites Versprechen bekommen. Davon lesen wir hier. Der Geist hatte ihm Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Simeon hat das Versprechen bekommen, dass solange er noch lebt, wird es passieren. Er wird es noch sehen mit seinen eigenen Augen. Und so hat Simeon gewartet. Jeden Tag hat er gewartet. Auf der Suche nach der Rettung der Welt, dem Heil für alle Völker. Jeden Morgen, stelle ich mir vor, ist er aufgestanden und hat gedacht, hoffentlich werde ich ihn heute sehen. Ich werde langsam alt. Jetzt wird's Zeit. Es ist so notwendig, dass Gott kommt. Und wenn er gesehen hat, wie Ungerechtigkeit regiert hat, dann hat er sich gedacht, wann kommt endlich das Licht? Schau doch mal Gott, lasst es doch nicht einfach so. Wenn er gesehen hat, wie Menschen gelitten haben, dann hat er sich gedacht, Gott, wann kommt endlich dein Licht? Und wenn er an diesem Tag nicht kam und er sich am Abend hingelegt hat, hat er gedacht, schade, dass er nicht heute gekommen ist, dass das Licht noch nicht da ist. Und er hat sich hingelegt und gedacht, vielleicht kommt es morgen. Vielleicht kommt das Licht morgen. Es wird so schön, ich warte darauf. Wenn Simeon das alles sah, wenn Simeon sich schlecht fühlte, wenn er sich zu schlecht fühlte für Gott, zu schlecht, um alles zu sein, was er sein wollte, wenn er an seine Schuld dachte, an die Situation, wo er gesündigt hatte, wo er selber Dunkelheit gebracht hat, dann hat er gedacht, Gott, wenn doch endlich dein Licht kommt, damit ich nicht mehr so dunkel sein muss, damit ich anders sein kann. Und er hat gewartet und er hat gewusst, Gott wird kommen und Gott wird alles in Ordnung bringen. An dem Tag, wenn das Licht kommt. Wir wissen auch nicht, wie oft Simeon enttäuscht worden ist. Vielleicht gab es Tage, wo er gedacht hat, heute ist bestimmt so weit. Und er hat so voller Freude darauf gewartet und er hat gesagt, Gott, wenn du heute nicht kommst, ich kann mir nicht vorstellen, dass du das einfach so, dass dieser Tag einfach so dunkel weiter bleibt. Das muss sich heute ändern. Und es ist nicht passiert. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch mal Zweifel hatte. Lohnt es sich zu warten? Wir wissen nur eins, sein ganzes Leben war ein Warten darauf, dass es endlich passiert. Aber heute, an diesem Tag, das, was wir jetzt lesen, an diesem Tag war es soweit. Simeon brauchte nicht mehr warten. Vom Geist geführt ist er in den Tempel gegangen und er kam genau in dem Augenblick, als eine kleine Familie da reinkam. Ein ärmlicher Mann und eine Frau mit einem kleinen Baby. Wir wissen, dass die beiden ärmlich waren, weil sie das Opfer bringen für Jesus und weil sie ein Arme-Leute-Opfer bringen. Wenn wir das in Mose lesen, dann schreibt Mose, wer nicht genug Geld hat, wer zu arm ist, der darf auch ein Arme-Leute-Opfer bringen. Und dieses Arme-Leute-Opfer bringen die beiden hier. Und er sieht diese Familie und der Geist Gottes zeigt ihm dieses Baby. Und das sah eigentlich aus wie jedes andere neugeborene Baby, ein 8 Tage altes Baby. Tausende Menschen gingen an diesem Tag durch den Tempel und tausende Menschen gingen an diesem Tag von diesem kleinen Baby vorbei. Aber sie konnten nichts Besonderes an dieser Familie erkennen. Die waren nichts Besonderes. Aber trotzdem war dieses Baby das Licht der Welt. Das konnte man so nicht sehen mit seinen normalen Augen. Aber Gott hat Simeon die Augen geöffnet, dass er in die unsichtbare Welt schauen konnte, dass er sehen konnte, was hinter diesem Baby steckt. Was Gott mit diesem Baby tut. Die Herrlichkeit, das Licht für alle Völker. Jesus ist geboren. Ein helles Licht. Jesus ist geboren. Und jetzt ist die Frage, wer braucht schon ein Baby? Wir brauchen Geld, oder? Was braucht ihr in eurem Leben? Ein Baby? Wir brauchen Geld. Wer braucht schon dieses Baby von armen Leuten? Wir brauchen Rettung von den Unterdrückern. Das ist es, was wir brauchen. Wir wollen Rettung haben. Wer braucht schon ein Baby von fremden Leuten? Ich muss an meine Zukunft denken. Was hilft mir dieses Baby? Wer braucht ein Baby von schwachen Menschen? Kann der mir helfen, gegen meine Feinde zu bestehen? Wer braucht schon ein Baby? Die Last meines Lebens erdrückt mich. Ich kann nachts nicht schlafen, weil ich mir Sorgen mache, weil ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Was hilft mir dieses Baby? Und keiner hat gemerkt, was da passiert ist. Die Leute sind vorbeigegangen und haben ihre Lasten und ihre Dunkelheiten getragen. Keiner merkt, was in dem Stall passiert ist, weil es nicht wichtig war. Und ich frage mich, ob wir es merken würden. Du, würdest du es merken? Bei all dem Trubel, Weihnachtsfeiern, Hausaufgaben, Arbeiten, Familienfeiern, Schulden abbezahlen, Streit, Kämpfe, Sorgen, bittere Tränen, Leid, Schmerzen. Würdest du das sehen? Würdest du das Licht sehen? Würde dir auffallen, dass das die Lösung ist für deine Probleme? Dass das das Licht ist für deine Finsternis? Was bedeutet es dir, wenn ich dir sage, ein Kind ist dir geboren, ein Sohn ist dir gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter? Fesselt es deine Aufmerksamkeit? Nun, für Simeon. Simeon, seine Augen waren offen. Der hat das gesehen, was dahinter steckt. Der hat gesehen, dass das Licht ist, das die ganze Welt erleuchtet. Für ihn war das ein riesiges Ereignis. Er nahm das Kind in seine Arme und er pries Gott. Herr, sagte er, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Was sieht der alte Mann da? Schaut mal, der freut sich schon so, als ob die Dunkelheit weg ist. Der hat nur ein Baby gesehen. Über was freut er sich so? Hat sich seine Welt verändert? Sind die Menschen jetzt nett geworden zueinander? Hat sich der Streit gelegt? Sind seine Lasten ihm abgenommen? Nichts von all dem. Nichts von all dem ist passiert. Er hat nur ein Baby gesehen. Würden wir sagen. Aber er würde sagen, nein, ich habe das Licht für alle Völker gesehen. Ich habe das Licht gesehen, dass die ganze Erde das um die ganze Erde leuchtet und das für alle Zeiten um die ganze Erde leuchtet. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo dieses Licht nicht leuchtet. Als Jesus geboren wurde, ist ein Licht gekommen, das überall und für alle Zeiten leuchtet. Niemand auf dieser Welt muss mehr in Finsternis leben. Das hat er gesehen. Er sagt, jetzt kann ich in Frieden sterben. Und damit meint er nicht, dass er jetzt sterben will. Damit will er sagen, ich habe alles erreicht, was ich in meinem Leben nur erreichen könnte. Ich habe das Licht Gottes gesehen. Ich habe das Licht für die Finsternis gesehen. Ich habe gesehen, wie Gottes Retter gekommen ist. Wer das gesehen hat, der braucht im Leben nicht mehr. Der kann in Frieden sterben, der kann in Frieden leben und der kann dann in Frieden sterben. Wer das erreicht hat, wer das gesehen hat, hat alles erreicht, was es im Leben zu erreichen gibt. Es gibt nichts Größeres, als dass wir das sehen und begreifen. Stell dir vor, du wärst damals dabei gewesen und du hättest es gesehen, du hättest ihn gehört, wie er dorthin geht, auf diese kleine Familie zugeht und denen das Baby aus den Händen nimmt und dann diese Worte sagt. Was hättest du gedacht, wenn du gehört hättest, wie begeistert dieser alte Mann von diesem unscheinbaren Baby ist? Ich weiß nicht, über was du nachdenkst. Vielleicht denkst du über deine Lasten nach, über deine Dunkelheit. Und das alles hilft dir nicht besonders viel. Du hast keine Augen, um das zu sehen, was das bedeutet. Für dich sind es nur leere Worte hier im Gottesdienst, die Lieder, die man singt und das alles. Das bedeutet dir irgendwie nicht so viel, weil deine Last ja so schwer ist. Weil du dich damit plagst, weil du in dieser Dunkelheit kämpfst und nicht weißt, was du tun sollst. So viele Dinge, die erscheinen uns viel wichtiger und notwendiger. Ja, dieses Kind und dieses ganze Weihnachten und so, aber hey, meine Last, die kann mir keiner abnehmen. Die ist immer noch da. Ich sag euch, Simeon hat verstanden, wie das Leben läuft. Simeon hat die Augen nicht verschlossen vor der Dunkelheit. Er hat nicht die Realität verweigert und so getan, als ob es das nicht gibt. Er hat nicht in einer Traumwelt gelebt. Er wusste, dass er in der Dunkelheit lebt. Und er wusste, dass sein Volk in Dunkelheit lebt, dass die ganze Welt in Dunkelheit lebt. Und er wusste, dass er selber in Dunkelheit lebt und dass diese Dunkelheit in seinem Herzen ist und er die da nicht rauskriegt. Der wusste das. Und er wusste, dass es nur eine Lösung dafür gibt. Nicht Frieden und Ruhe und Wohlstand und sonst irgendwas. Nicht, dass alles aufhört, was schlecht ist. Sondern er wusste, es gibt nur eine Lösung. Dieses Kind, das geboren wird, der muss kommen. Der König, der ewige Vater, der Gott hält. Das war die Erlösung, das Heil der Welt. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Willst du das Leben haben? Du wirst niemals Leben finden, bevor du nicht ihn gefunden hast. Willst du Ruhe? Du wirst niemals in dieser Welt Ruhe finden, egal was du tust. Egal wie sehr du vor Problemen wegläufst und egal wie sehr du arbeitest, um dir ein schönes Leben aufzubauen, um dir einen ruhigen Ort zu machen. Du wirst niemals Ruhe finden, wenn du nicht in seinen Armen Ruhe findest. Jesus sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Hast du Durst? Niemals wird dein Durst gestillt, bis du nicht bei ihm gewesen bist und von ihm getrunken hast. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Sogar wenn er stirbt, hast du Angst vor dem Tod. Hast du Angst vor den Lasten, die noch auf dein Leben einprasseln könnten? Fürchtest du dich vor der Zukunft? Jesus sagt, glaub an mich und du wirst leben, auch wenn du stirbst. Siehst du diesen Jesus? Oder siehst du nur ein kleines Baby, wie alle anderen Babys, das mit deinen Problemen und mit deiner Sorge nichts zu tun hat? Siehst du diesen Jesus, der Herr ist über Leben und Tod? Wer ihn sieht, der lebt ewig frei und stark, für immer. Und wer ihn nicht sieht, der stirbt, jeden Tag ein bisschen und am Ende völlig. Simeon hat das alles gesehen. Ich habe euch am Anfang von der Dunkelheit der Jali vorgelesen, von Sar, der seine eigene Tochter dieser Finsternis zum Fraß vorwerfen muss. Sie haben am Ende das Licht erkannt. Gott, der bei der Schöpfung dem Licht gebot, aus der Finsternis zu leuchten, der hat es auch in ihren Herzen, in ihrer Dunkelheit Licht werden lassen. Ich lese das einfach mal vor. Einer von denen, die sich bekehrten, war der alte Sar mit dem traurigen Gesicht, Nindigs Vater. Ongolek, sagte er eines Tages zu seiner Frau, wenn diese Botschaft früher zu uns gekommen wäre, dann hätten unser kleines Mädchen und Alisu, Lalo, Toli und Bukni nicht sterben müssen. Nun haben diese Männer, die Missionare, ihr Leben hingegeben, damit andere nicht so sterben brauchen wie sie. Ich kann es nicht länger leugnen. Dieser neue Weg ist besser. Komm, lass uns an Jesus Christus glauben. Ich sehe nun, dass er unsere ganze Welt verändern kann. Christus kann alle Dinge neu machen. Der hat ein Licht gesehen. Und weiter geht's dann später. Später blickte Latovin verwundert in Sars Gesicht. Die von den Jahren des Kummers tief eingegrabenen Furchen waren noch vorhanden. Doch Sar lächelte nun. Wie es nicht mehr geschehen war, seit dem Tag, an dem er angeordnet hatte, dass Nindig in den Heluk geworfen wurde. Als Sar, der Patriarch, der Jali, sein Vertrauen auf Jesus Christus setzte, taten dies auch viele seiner Anverwandten, darunter auch Deko und Selan, die beiden Onkel, die Nindig mit eigenen Händen in den Tod im Heluk geschleudert hatten. Sie haben Frieden gefunden. nicht den falschen Frieden, den man hier in der Finsternis der Welt finden kann, wenn man die Schuld auf andere schiebt oder wenn man sich's irgendwie schön macht, wenn man vergisst, was früher passiert ist oder so. Das ist nicht der Friede, den Jesus geben will. Das ist ein falscher, ein billiger Friede. Ein Friede, der rauskommt, wenn wir nachts schlafen gehen. Dieser billige Friede, der verliert seine Macht. Der ist nur so lange da, solange wir glücklich sind. Aber sobald wir unsere Gedanken wieder kreisen, ist das alles vorbei. Nein, die haben einen echten Frieden bekommen. Die haben das Licht gefunden, was ihre Dunkelheit erhellt hat. Den, der alleine Frieden geben kann. Die mussten nicht mehr in der Finsternis leben. In der Finsternis ihrer Taten. Sie haben den gefunden, der ihnen die Last abnehmen konnte, was sie ihrer Nichte angetan hatten. Wenn der alte Simeon in das Gesicht von diesem Baby geschaut hat, hat er das gesehen. Der hat das gesehen, was mit Menschen passieren kann, wenn sie diesem Jesus begegnen, wenn sie diesem Kind begegnen. Siehst du das Licht? Oder bist du zu sehr mit deiner Dunkelheit beschäftigt? Es gibt eine große Gefahr, eine ewige Feindschaft. Simeon sieht nämlich nicht nur das Licht. Simeon sieht auch die Feindschaft, die dem Licht entgegengebracht wird. Josef und die Mutter von Jesus wunderten sich, als sie das hörten, was Simeon über das Kind sagte. Und Simeon segnete sie und er sagte zu Maria, seiner Mutter, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen werden, so sehr, dass der Kummer deine Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Doch so kommt an den Tag, welche Gedanken in ihren Herzen sind. Josef und Maria wundern sich über das, was da passiert. Ich würde mich, glaube ich, auch wundern. Aber wisst ihr, warum Maria und Josef sich wundern? Weil sie das, was er sieht in Jesus, weil sie das noch nicht sehen, weil sie das noch nicht wussten. Er hat das gesehen, dass das in Zukunft so sein wird. Sie wussten das nicht. Simeon sah nämlich, dass viele dieses Licht annehmen werden. Es wird ein Licht für alle Völker sein. Aber Simeon hat auch gesehen, dass es ein Licht ist, dem widersprochen wird. Ein Licht, das nicht jeder annimmt. Ein Licht, das abgelehnt wird. Ein Licht, das sogar gehasst wird. So schlimm, und er spricht hier das dann an, was dann am Ende passieren wird, dass Jesus gekreuzigt wird und Maria hier dieses Schwert durch ihre Seele gehen wird. Dieses Kind wird zum Scheideweg für jeden Menschen. Lebst du im Licht oder hast du das Licht? Lebst du im Licht oder in der Finsternis? Es gibt keinen neutralen Boden. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe nichts gegen Jesus, aber ich probiere mein Leben selbst auf die Reihe zu kriegen. Dann lebst du in der Finsternis. Und diese Finsternis wirst du nicht loswerden, egal was du tust. Du kannst sie verstecken, übertünchen, schön anmalen. Und du kannst dich mit ihr arrangieren, sie verstecken in den Tiefen deines Herzens. Aber sie wird immer da sein. Und du wirst niemals gerettet werden von dieser Finsternis. Du wirst sie nicht loswerden. Du musst zum Licht kommen. Dieses Baby fordert deine Entscheidung. Und meine Frage ist dann so, wieso sollte jemand gegen das Licht sein? Wieso sollte jemand nicht zu Jesus kommen? Wenn es doch bei ihm gut ist. Wenn doch bei ihm das Licht ist und ich endlich aus meiner Dunkelheit aufstehen kann. Wisst ihr, Jesus erklärt selber, wieso das so ist. Wenn du nicht ins Licht willst, dann erklärt dir Jesus, wieso du nicht willst. Er macht es im Johannesevangelium. Lesen wir das mal. Johannes 3, 19 bis 21. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen. Aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Warum lieben Menschen die Finsternis mehr als das Licht? Weil ihre Taten waren böse. Wer das Böse tut, der scheut das Licht. Der kommt nicht ans Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Aber wer sich nach der Wahrheit richtet, der tritt ans Licht. Denn so wird sichtbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Meine Lieben, das sagt Jesus uns allen. Und das sagt Jesus dir auch. Wer das Licht Jesu nicht liebt und wer nicht in dieses Licht kommt, der macht das deswegen, weil er die Dunkelheit liebt und sie nicht loslassen will. Weil die Dunkelheit ihn vielleicht plagt. aber er sie trotzdem nicht loslassen will, weil er seine dunklen Taten liebt und weil er nicht möchte, dass das aufhört. Er möchte natürlich, dass alle anderen ihre Dunkelheit endlich ablegen, weil die stört ihn ja so sehr. Aber seine Dunkelheit, die will er behalten. Die will er nicht loslassen. Er will nicht an das Licht gehen und dass Jesus dann reinleuchtet und alle dann sehen, wie kaputt er eigentlich ist. Das will er nicht. Jesus, sein Licht, ist sehr gründlich. Vor Jesus, seinem Licht, können wir nicht einen kleinen Teil verstecken, eine kleine Sache behalten. Vor Jesus, seinem Licht, müssen wir alles aufdecken. Vor ihm ist alles nackt und bloß, aufgedeckt ist es, vor den Augen dessen, der uns geschaffen hat. Und am Ende bleibt uns nur noch das zu sagen, was Jesus hier sagt: Bitte geh nicht ins Gericht. Komm heute mit all dem, was du hast, in sein Licht. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wusstest du das gar nicht. Du hast es noch nie gesehen. Aber heute gibt es dieses Licht und du kannst da hingehen. Ich kann da hingehen und auch die Dinge, die in meinem Leben finster sind, ich kann sie bei ihm in seinem Licht loswerden. Und der wird mich tragen. Nicht, weil alles leichter wird oder weil dann alles top wird und mir alle Lasten abgenommen werden. Nein, ich darf in seinem Licht frei leben und meinen Kopf erheben und wissen, wohin ich gehe und wem ich gehöre. Sein Licht darf mein Licht sein und sein Licht darf dein Licht sein. Heute bringt sein Licht Frieden und Ruhe. Eine frohe Botschaft für alle Völker. Das Volk, das im Finstern wandelt, dein helles Licht gesehen. Das Volk, das im Tal des Todes Schattens wohnt, es hat ein großes Licht gesehen. Amen.